Dr. Michael Nels ist Privatdozent und Molekulargenetiker mit Schwerpunkt Immunologie. Er ist ein preisgekrönter Forscher, dessen Arbeit unter anderem vom renommierten US-amerikanischen Fachverband für Immunologie als Säule der immunologischen Forschung geehrt wurde. Darüber hinaus ist Dr. Nels mehrfacher Bestsellerautor und hat sich in zahlreichen Büchern dem Thema Alzheimer und dessen Vermeidbarkeit durch Lebensstiländerung gewidmet. In seinem nächsten Werk, Das Lithium-Komplott, arbeitet Dr. Nels die Wichtigkeit dieses Spurenelements für unsere Gesundheit heraus. Und ich darf Herrn Dr. Nels heute hier vor der Kamera begrüßen. Grüß Gott.
Ja, hallo Frau Kirchweger, vielen Dank für die Einladung.
Herr Dr. Nels, wir widmen diese Veranstaltung unter anderem einer freien Zukunft, einer freien und besseren Zukunft. Aus Ihrer Sicht, aus Ihrem beruflichen Umfeld, wie würden Sie sich sowas vorstellen oder wünschen?
Naja, Freiheit beginnt immer mit mentaler Freiheit. Also ich muss frei sein, denken zu dürfen, ich muss frei sein, denken zu wollen und ich muss denken können. Also das sind ja so die Grundvoraussetzungen, die ich unter Freiheit verstehe. Natürlich ist Freiheit, dass man nicht im Gefängnis sitzt und viele Dinge gehören zur Freiheit. Freiheit ist ein komplizierter Begriff. Aber Freiheit letztendlich, genauso wie Frieden, bedeutet eben, dass ich die Fähigkeit habe, selbst zu entscheiden, wo ich hinmarschiere, welche Gedanken ich haben möchte, wie ich mein Leben leben möchte, natürlich ohne andere zu gefährden. Und damit fängt Freiheit im Kopf an. Und deswegen kümmere ich mich seit über 20 Jahren um den Kopf, also was sozusagen notwendig ist, damit unsere mentale Freiheit nicht gefährdet ist. Und da habe ich auch schon vor einigen Jahren den Begriff mentales Immunsystem geprägt. Das differenziert sich sozusagen von unserem körperlichen Immunsystem, was uns gegen Mikroorganismen schützt, wenn sie pathologisch sind, also pathogen sind, also unseren Körper angreifen wollen. Da müssen wir uns vor Mikroorganismen schützen können. Also insbesondere fremde Gene. Viren sind ja eigentlich nur Genträger, genetisches Material. Und wir müssen uns vor diesem genetischen Material schützen. Und parallel zum Begriff Gen gibt es auch den Begriff des Memes. Memes sind eigentlich Informationseinheiten, können auch Narrative sein, Geschichten sein. Und unser Gehirn absorbiert Geschichten. Wir sind soziale Lernmaschinen, weil wir Interesse haben, uns fortzubilden zum Wohle unserem eigenen Wohl natürlich, aber zum Wohl unserer Kinder und vor allem auch zum Wohl unserer Enkel. Da hängt auch ganz eng zusammen der Begriff der Evolution der Großmutter, sprich, dass wir so alt werden können, weil das Wohl, also unser Wissen, was wir akquirieren über unser Leben hinweg, was zur Seniorität führt und nicht zur Senilität idealerweise. Das ist der Fehlweg, den wir gegangen sind mit unserer modernen Kultur, aber der eigentliche Fähigkeit, die der Mensch hat und warum er eben auch so alt wird und im Alter auch noch fit sein kann, mental fit sein kann, ist eben die Fähigkeit, transgenerational das Wissen weiterzugeben. Und was wir weitergeben, ist Erfahrungswissen. Und Erfahrungswissen sind Meme. Ja? Also im Vergleich zum Gen auch das Meme. Und das Meme ist, wenn man es begrifflich betrachtet, sehr, sehr ähnlich. Aus dem Meme kommt zum Beispiel auch die kulturelle Evolution. Also so wie wir eine genetische Evolution haben. Gene verändern sich zufällig. Also nach Darwin, Gene verändern sich zufällig. Und die beste Variante selektiert sich sozusagen, weil sie die größten Überlebenschancen bietet und Fortpflanzungschancen bietet. Und genauso auch ein Meme. Es sind einfach Gedanken, zufällige Gedanken, die in die Kultur, in die Gesellschaft hineinkommen. Jemand hat eine Idee, bringt die, äußert die oder diskutiert sie mit sich selbst erstmal. Das ist eine Mutation, eine Variation einer Idee. Und wenn die Idee gut ist für die Gesellschaft, dann wird sie genutzt und wird kulturgebend. Also Meme sind ganz, ganz wichtig. Problem ist nur, manche Meme können auch toxisch sein für uns. Bestimmte Narrative, fast schon ein Schimpfwort heute, Narrative nenne ich nichts Schlimmes, aber wir müssen unterscheiden können zwischen denen, die uns schaden und die uns nutzen. Und um gefährliche Meme, also im Vergleich zum Gene eben, das ist unser körperliches Immunsystem, Meme können gefährlich für uns sein und vor denen müssen wir uns schützen. Und dafür haben wir ein mentales Immunsystem.
Können Sie ein Beispiel nennen für ein gefährliches Meme?
Ja, ein gefährliches Meme wäre zum Beispiel, der Mensch braucht kein Vitamin D. Ja, das ist zum Beispiel ein Meme, was sehr breit gestreut wird in der mittlerweile. Es geht sogar schon so weit, dass es sogar schon Lehrmeinung geworden ist, dass es eine Leitlinie geworden ist bei Ärzten für 2024 in Deutschland. und stammt zum Beispiel aus Studien, die 2022 publiziert worden sind vom New England Journal of Medicine, wo dann sagt, die Gesundheitsdienstleister sollen aufhören, Vitamin D zu messen, Vitamin D-Spiegel zu messen, Vitamin D zu Menschen zu geben, weil selbst wenn man einen Mangel hat, gäbe es keinen Bedarf.
Warum glauben Sie, wird sowas verbreitet?
Das wird verbreitet aus einem ganz anderen Grund. Das ist das nächste Meme, dass der Mensch unfähig ist, sich selbst gegen Viren zu schützen. Und die einzige Möglichkeit, sich zu schützen, ist über eine Injektion von genetischem Material. Das ist das nächste gefährliche Meme. Aber die beiden Meme gehören zusammen, weil wenn ich Vitamin D nehmen würde, wäre ich gar nicht gefährdet. Und das würde ich auch relativ schnell feststellen. Also muss ich dafür sorgen, dass die Leute erstmal kein Vitamin D nehmen, um dann mit dem nächsten Meme attackiert zu werden, was sie dann auch schlucken, also mental sich einverleiben. Ah ja, dann muss ich mich injizieren, weil da sterben ja Menschen an diesem Virus. Also diese Meme gehören zusammen, sind aber toxisch, weil sie letztendlich dafür sorgen, dass die Gesellschaft kränker ist, wie sie vorher war.
Aber sie sind auch strategisch angelegt, weil sowas passiert ja nicht zufällig.
Nein, das sind Ideen, die irgendwelche Menschen hatten. So kann man Besitz ergreifen, Macht ergreifen über die Menschen und dann entwickle ich dieses Meme und das muss ich jetzt als Narrativ verbreiten und dafür habe ich dann entsprechende Medien und so weiter. Die einzige Instanz, die uns davor schützen kann, als Individuum schützen kann und letztendlich auch die Gesellschaft, ist das mentale Immunsystem. Und das mentale Immunsystem, das konnte ich zeigen, hängt davon ab, dass wir in unserer autobiografischen Gedächtniszentrale, wo wir die ganzen Meme sammeln, unterscheiden, welche Meme sind gefährlich und welche sind nützlich. Und diese Unterscheidung findet in unserer autobiografischen Gedächtniszentrale statt. Das ist unser Zentrum für unser mentales Immunsystem. Und was ich zeigen konnte durch meine Alzheimer-Forschung ist, dass das mentale Immunsystem, also unser Hippocampus, weil der heißt Hippocampus, das ist das griechische Wort für Seepferdchen, weil er eben aussieht wie ein, wenn man ihn anatomisch betrachtet, wie ein Seepferdchen. Wir haben zwei davon hier im Schläfenlappen. Also zwei Zentralen, die gemeinsam zusammenarbeiten und unser autobiografisches Gedächtnis bilden. Und das ist auch die Zentrale, die dann eben wie Seniorität, wenn man dann Großmutter oder Großeltern wird, an die Kinder und Enkel weitergeben kann, das Erfahrungswissen. Das wird alles da oben gesammelt über den Hippocampus. Und dass der Hippocampus eben lebenslang diese Erfahrung sammeln kann, dazu hat er eine besondere Eigenschaft, die das Rest des Gehirns nicht hat. Es kann neue Hirnzellen bilden, neue Nervenzellen, jeden Tag. Metaphorisch betrachtet ist der Hippocampus im Prinzip unser Tagebuch, sammelt alle unsere Erfahrungen lebenslang auf. Und weil eben, wenn wir geboren werden, unklar ist, wie lange wir leben und wie viele Erfahrungen wir sammeln, hat er die Fähigkeit, täglich ein neues Blatt Papier zu kreieren, auf das wir neue Erfahrungen schreiben können. Das neue Blatt Papier sind die neuen Nervenzellen, die jeden Tag entstehen. Und was ich eben herausgefunden habe, und das gilt, ist eigentlich ein Gesetz, was 1828 schon für die Landwirtschaft entdeckt wurde von Karl Sprengel, 1828, ein Agrarwissenschaftler, Pflanzen, also kleine Pflänzchen, können nur wachsen, zu größeren Pflanzen heranwachsen und viel Frucht abwerfen, also sehr erfolgreich, wenn man sozusagen das Minimum, was man machen muss in der Landwirtschaft, um das Maximum an Vertrag zu haben, hat etwas entwickelt, das ist das Minimumgesetz. Und das Minimumgesetz gilt für alles, was heranwächst, auch für den Hippocampus. Das heißt, wenn uns irgendetwas fehlt, dann ist das Wachstumspotenzial zwar noch da, aber im Prinzip wird es nicht genutzt und das Wachstum findet nicht statt. Und wenn das Wachstum nicht stattfindet, dann passieren zwei Dinge. Erstens, ich habe kein neues Blatt Papier, das ich jeden Tag beschreiben kann. Konsequenz ist, ich fange an, frühere Dinge zu überschreiben, die ich schon gelernt habe, werden überschrieben, weil ich ja nur ein begrenztes Repertoire an Material habe, was ich beschreiben kann. Mein Tagebuch wächst nicht mit meiner Erfahrung. Das heißt, und das Schlimme ist sogar, es fängt dann an zu schrumpfen und dann haben wir Alzheimer als Endkonsequenz. Das ist das einfache Resultat. Die Bildung dieser neuen Hirnzellen ist die Voraussetzung, sich vor Alzheimer zu schützen, aber noch mehr. Sie sind auch das neurologische Korrelat, das neuronale Korrelat für Neugier, für psychische Resilienz, für Denkfähigkeit und sogar für, rationale Empathie oder rationales Mitgefühl nenne. Und all das zusammen, all diese Eigenschaften, die abhängig davon sind, dass die neuen Nervenzellen entstehen, nenne ich eben das mentale Immunsystem. Alle diese Eigenschaften zusammen wirken, um uns eben dann zu schützen vor fremden Memen, weil die fremden Memen werden dann zwar auch aufgenommen, die werden auch gemerkt, aber wir können sie gegen frühere Memen abgleichen, wir können rational drüber nachdenken, wir können unser Bauchgefühl reinspielen lassen, sagen, oh, da stimmt was nicht, wir wachen auf und gerade das bewusste Denken, das bewusste rationale Nachdenken ist dann befördert durch die hippocampale Funktion. Und was ich eben entdeckt habe, ist, Vitamin D schadet, Vitamin D-Mangel ist ein großes Problem. Also wir schädigen damit nicht nur unser physisches, körperliches Immunsystem, weswegen wir anfälliger werden für Infektionen und möglicherweise über einen Zytokinsturm sogar dann dran sterben können, obwohl eigentlich die Krankheit harmlos wäre bei einem intakten körperlichen Immunsystem. Aber die gleichen Faktoren sind auch relevant für den Hippocampus. Es gibt keine Trennung hier von Körper und Geist. Die gleichen, sagen wir, körperlichen Voraussetzungen müssen erfüllt werden. Und was ich schon sehr, sehr früh festgestellt habe, ist, dass es ein Spurenelement gibt, was genauso essentiell ist wie alle anderen. Und was das Gesetz des Minimums sagt, ist, wenn eine Substanz fehlt, nur eine einzige, dann funktioniert das Ganze nicht. Dann bricht das System zusammen. Wenn man sich das vorstellt, so praktisch gesehen, dann hat ein Auto, wenn keine Reifen da sind, fährt es nicht. Wenn ich kein Benzin habe, fährt es nicht. Wenn mir der Zündschlüssel fehlt, fährt es nicht. Das heißt, Gesetz des Minimums gilt auch da. Und wenn mein Auto stehen bleibt, dann kommt der Automechaniker, den ich anrufe, sagt nicht, ja, da muss Benzin fehlen. Es ist immer Benzin, wenn das Auto stehen bleibt. Nee, der Automechaniker würde die ganze Liste durchgehen, was alles sein könnte. Wenn ich aber zum Arzt gehe und sage, mein Gehirn funktioniert nicht mehr, dann hat er nur eine Antwort. Nimm das Medikament X. Der fragt gar nicht nach, was könnte mir fehlen. Das heißt, das Gesetz des Minimums wird nicht in der Medizin angewandt. Es wird noch nicht mal gelehrt. Aber ein Aspekt vom Gesetz des Minimums, der fundamental wichtig ist, ist Lithium. Ich habe herausgefunden, dass Lithium auch zum Gesetz des Minimums gehört. Wir brauchen Lithium. Ich sage als manchmal immer in Vorträgen, nicht nur unser Kopf braucht Lithium, sogar der Kopfsalat. Weil diese Interaktion von Lithium mit essentiellen Molekülen oder Proteinen in unserem Körper, Signalmoleküle, die alle wesentlichen Funktionen unseres Gehirns, aber unseres Körpers steuern, sind alle lithiumabhängig. Und diese Lithiumabhängigkeit ist nicht erst beim Mensch entdeckt oder entwickelt worden, die geht zurück bis zu den ersten Zellen im Universum, also auf unserem Planeten. Das heißt, alle Lebensformen sind lithiumabhängig. Und tatsächlich, nicht nur unserem Kopf geht es besser, sondern sogar dem Kopfsalat, wenn man niedrigdosiertes Lithium dem ins Trinkwasser, also ins Wasser macht.
Das Einzige, was wir wissen, ist, dass es wichtig ist für die Batterien in den E-Autos.
Ja, da werde ich halt oft gefragt, dann werde ich immer gefragt in Interviews oder in Vorträgen, ja, muss ich jetzt Lithium, ja, da habe ich noch nie was davon gehört, muss ich jetzt an meinem Akku von meinem Handy lutschen? Dann sage ich, ja, wenn du das anfängst, nee, Spaß natürlich, aber wenn es tatsächlich anfängst, ich habe mal angefangen, das auszurechnen, also vor kurzem mal ausgerechnet, wenn man tatsächlich jeden Tag ein bisschen an seinem Lithium-Akku lutschen würde und ihn nach einem Jahr sozusagen verbraucht hat, dann hat man täglich die essentielle Dosierung von Lithium zugeführt. Also ein Lithium-Akku von einem Handy hat ungefähr so viel Lithium drin, wie der Jahresbedarf wäre.
Bilder einer freien Welt von morgen. Wer Freiheit will, muss jetzt etwas dafür tun. Deshalb entwickeln wir in der Krise mit den besten Köpfen Gegenprogramme zum Great Reset. Für uns alle. Für die Freiheit. Für die Zukunft. Helfen Sie mit. Spenden Sie für den Ausbau dieser einzigartigen Denkwerkstatt. Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf-Ein-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. 500 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf 1.
Meinen Sie, dass der Mangel an Lithium auch für Alzheimer verantwortlich ist?
Ja, absolut. Alzheimer ist im Wesentlichen eine chronische Neuroinflammation, also die Konsequenz einer chronischen Hirnentzündung. Man weiß ja genau, was die Hirnentzündung auslöst. Das ist ein chronischer Stress zum Beispiel, aber auch eine mangelhafte Stressresilienz. Also immer eine Kombination aus ja, zu viel von außen und zu wenig von innen. Wenn mir zum Beispiel Lithium fehlt, dann kann ich zwar immer noch leben, und die Leute leben ja auch ohne Lithium, es fällt keiner tot um, wenn man einen Mangel hat. Aber ich habe vor kurzem mit dem Kinderarzt gesprochen, der das sehr, sehr erfolgreich jetzt bei Kindern anwendet. und zeigt, wenn man nur den Lithiummangel behebt, was das für fundamentale Auswirkungen auf den ihrer Psyche hat, wie das miteinander in der Familie plötzlich wieder funktioniert. Und er hat aber trotzdem mir ganz nett gesagt, der Christian Schellenberg, habe ich schon zwei Videos auf meinem Kanal mit ihm, wo er über diese Fälle berichtet. Und er sagt, naja, wenn du Lithiummangel hast, ist es so ein bisschen wie ein platter Autoreifen. Man kann problemlos noch Auto fahren. Es rollt ja, ne? Aber wenn Unebenheiten kommen, also wenn irgendwelche Schwierigkeiten im Leben jetzt als Metapher kommen, kann man mit diesen nicht umgehen. Ja? Der Reifen schlägt durch, man hat einen platten Reifen. Und genau das ist das Problem. Wir können, solange es einigermaßen geht, mit einem Lithiummangel leben. Aber wehe, es kommt eine Stresssituation. Dann bricht das System durch und dann haben wir eine Ausschüttung von Substanzen im Gehirn, die normalerweise nicht freigesetzt werden. Die nennt man wissenschaftlich Danger Associated Molecular Patterns, DAMPs. Also die verdammten DAMPs, sage ich immer. Die DAMPs, also ist die Abkürzung, ein Akronym für Danger Associated, also gefahrenassoziierte molekulare Muster. Das sind Substanzen, die aus den Gehirnzellen freigesetzt werden, die normalerweise nicht freigesetzt werden dürften. Die werden auch freigesetzt, wenn ich einen Schlag gegen den Kopf bekomme. Und diese Freisetzung sorgt für eine Aktivierung des Immunsystems im Gehirn, für eine Inflammation, eine Entzündungsreaktion. Und wenn es immer wieder passiert, wenn ich zum Beispiel immer wieder boxe, dann habe ich als Endkonsequenz Alzheimer. Ja? Alzheimer oder andere neurodegenerative Krankheiten wie Parkinson sind 6 bis 10 Mal höher bei Boxern oder bei Rugby-Spielern. Ja? American Football Players. Die haben alle dieses Berufsrisiko, weil sie dauernd diese DAMPs freisetzen, wenn sie Schlag gegen den Kopf kriegen. Das Problem ist nur, Worte können wie Schläge sein. Auch psychischer Stress sorgt zur Freisetzung der DAMPs. Und die haben als Konsequenz genau die gleiche, eine Neuroinflammation. Das heißt, auch psychischer Stress sorgt für eine Freisetzung dieser neuroinflammatorischen Substanzen. Und diese neuroinflammatorischen Substanzen, Interleukin 1, Interleukin 6 und viele andere, die wiederum sorgen dafür, dass die Neurogenese im Hippocampus, die Produktion dieser neuen Seiten in unserem Leben, die uns auch psychische Resilienz geben, Neugier geben und so weiter, dass die blockiert wird. Das Erste, was die machen, ist eine Blockade der Produktion neuer Zellen im Hippocampus.
Ist das bekannt in der Ärztewelt?
Es sollte bekannt sein. Die Mechanismen sind klar, die sind auch weit publiziert. Allerdings immer nur so in bestimmten Stücken. Also man weiß, das macht das und man weiß, das macht das und man weiß, das macht das. Und wenn mich Leute fragen, was mein Beruf ist, dann sage ich immer mal nach Zahlen. Das ist allerdings der falsche Begriff. Ich verbinde im Prinzip die Zahlen miteinander und kreiere ein Bild. Und ich zeige dann plötzlich, ach, wenn das passiert, passiert das, wenn das passiert das und das und das. Und plötzlich habe ich einen Teufelskreis. Und dieser Teufelskreis der Neuroinflammation ist dann die Ursache für Depression, Alzheimer, Angstsyndrome. Und wenn ich dann diesen Teufelskreis unterbrechen will, dann sehe ich, ah ja, an dieser einen Stelle ist ein Signalmolekül, was essentiell ist für diesen Teufelskreis, damit er erhalten bleibt. Das nennt sich zum Beispiel in dem Fall GSK3, Glykogensynthase-Kinase 3, weil man die festgestellt hat, dass die auch beim Zuckerstoffwechsel eine Rolle spielt, weil die eben bei den ersten Einzellern schon den Zuckerstoffwechsel reguliert hat. Also bis zurück zum Anfang, Ursprung des Lebens vor 1 Milliarde Jahre. Und dort war es schon Lithium reguliert. Und dieses Molekül ist eben immer noch bei uns heute auch Lithium reguliert und wird durch Lithium gedämpft. Das heißt, ich kann diesen Teufelskreis dämpfen bis zur Unterbrechung, was man auch klinisch schon gezeigt hat. Und dann ist die Neuroinflammation vorbei.
Wird das schon so behandelt, dass man also jetzt Lithium gibt und wie viel Vitamin D zur Bekämpfung von? Oder,
ja, also Lithium zum Beispiel in niedrig dosierter Menge, also wirklich die, was ich im essentiellen Bereich ist, wurde vor 10 Jahren schon gezeigt in einer klinischen Studie, dass es als Einzelsubstanz, das ist wirklich erstaunlich, als Einzelsubstanz, weil es eben so fundamental an der Basis des Problems angreift, als Einzelsubstanz ist die einzige Substanz, die es überhaupt weltweit gibt, die Alzheimer aufhält. Also die Patienten, es war eine randomisierte Studie, während die eine Gruppe, die waren alle im Frühstadium des Alzheimers, sozusagen innerhalb dieser 15 Monate, wo die Studie ging, ja, bergab ging, wie man es erwartet hatte. Also die Leistung, die mentale, wurde immer schlechter. Die sind praktisch vom Frühstufe Alzheimer in die mittlere Stufe von Alzheimer gekommen. Noch ein paar Monate weiter und man kann nur noch Windeln anziehen und die Leute sind praktisch nicht mehr lebensfähig. Und die Lithiumgruppe, die wirklich nur Lithium bekam, war stabil über die ganzen 15 Monate der Beobachtung.
Welche Medikamente werden herkömmlich vergeben?
Ja, die herkömmlichen Medikamente, die man bisher eingesetzt hat, die sind eigentlich hochgiftig, die lehne ich ab. Ich habe deswegen auch schon viel Ärger bekommen, weil ich die auch in meinen Büchern ablehne. Der Witz ist allerdings, die wirken nicht, die funktionieren nicht. Und in ein Frankreich zum Beispiel werden sie schon seit vielen Jahren nicht mehr bezahlt von der Krankenkasse, weil sie nicht wirken. In Deutschland werden sie weiter verschrieben, sind aber so stark in den Nebenwirkungen, dass die einzige Möglichkeit, sich vor Alzheimer zu schützen oder den Prozess umzukehren, ist zurückzugehen in eine artgerechte Lebensweise. Aber diese artgerechte Lebensweise bedeutet zum Beispiel, sich gesund ernähren, sich viel zu bewegen, einigermaßen gut zu schlafen. Diese Medikamente haben so viele Nebenwirkungen, die all diese Bereiche beeinträchtigen, sodass sie eher kontraproduktiv sind. Und der neueste Schrei, ich habe ein Buch geschrieben 2014, das heißt Die Alzheimer-Lüge, da rede ich von Science Fiction, also mehrere Art Ideen von Science Fiction, also wirklich mehr Fiktion wie Science, wie man Alzheimer retten möchte von der Pharmaindustrie aus. Und eine Möglichkeit da war Impfung. Also das war die große Zeit damals, wo man dachte, mit Impfung kann man Alzheimer schützen. Als dann die ersten Patienten, als man impft, dann praktisch steht ein körpereigenes Protein, was man als Schuldigen für Alzheimer ausgemacht hat. Der Witz ist allerdings, dieses Protein ist seit Jahrmillionen Teil unserer Biologie. Und die Natur hat es nicht entwickelt, weil es Alzheimer macht, sondern weil es uns sogar vor Alzheimer schützt. Es ist elementar, dass wir uns überhaupt an Dinge erinnern können. Also man hat zum Beispiel Mäusen, dieses Protein kann man dann im Genexperiment machen, den Mäusen einfach dieses Gen entziehen, also mit einer genetischen, also man nennt das Knockout-Technologie. Da habe ich sogar mit dem Nobelpreisträger, der das damals mit entwickelt hat, diese Technologie, habe ich hier ein Paper publiziert in Nature. Und wenn man dieses Gen ausknockt, dann können die Mäuse sich nicht mehr erinnern. Die haben ihr Erinnerungsvermögen verloren. Aber genau gegen dieses Protein werden Antikörper jetzt entwickelt, die gespritzt werden gegen Alzheimer. Und es gibt jetzt zwei große Reviews, die habe ich gerade vor kurzem auf meiner Webseite veröffentlicht. Die zeigen jetzt, dass diese Antikörper, die werden jetzt momentan von der Europäischen Gesundheitsbehörde, sind die gerade zugelassen, von der EMA sind die gerade zugelassen worden. In den USA sind sie schon zugelassen. Man spritzt den Leuten jetzt Antikörper gegen dieses Protein und hat damit eine Beschleunigung des Hippocampus-Schrumpfens, dramatische Auswirkungen. Und diese zwei Review-Artikel, die ich gefunden habe, die vergleichen diese Antikörpertherapie, also diese Art Impfung, das ist eine passive Impfung, gegen die Gabe von Lithium. Und die Schlussfolgerung war, naja, Lithium hilft, die Antikörper schaden. Lithium kostet $40 im Jahr, die Antikörper kosten $24.000 im Jahr. Und was ist zugelassen? Lithium ist nicht zugelassen, die Antikörper werden zugelassen. So sieht es aus. Und aber wie gesagt, ich werde nicht den Mund halten und irgendwann werden die Menschen begreifen, dass es eine Alternative gibt zu diesem ganzen Blödsinn. Natürlich ist es so, Lithium ist da kein Allheilmittel. Es wäre klasse, wenn die Leute mehr machen, natürlich wie nur Lithium nehmen, weil der Hippocampus hat eben durch die Produktionsfähigkeit neuer Hirnzellen die Möglichkeit zu regenerieren. Und dieses Regenerationspotenzial ist mehr wie nur das Abstellen der Neuroinflammation. Man muss die Neurogenese aktivieren, da hilft zum Beispiel Bewegung. Man muss schauen, dass genügend Baustoff da ist, zum Beispiel die aquatischen Omega-3-Fettsäuren sind 50% der Synapsen, mit denen Nervenzellen kommunizieren. 50% der Synapsen Fettsäuren bestehen aus der Docosahexaensäure, das sind aquatische Omega-3-Fettsäure. Da bräuchten wir einen Omega-3-Index in unserem Blut, sagen wir mal, von 11%. Der Durchschnittsdeutsche hat 4,5%, 2% ist mit dem Leben nicht vereinbar. Also 11% wäre gut, 4,5% haben wir im Schnitt, 2% ist mit dem Leben nicht vereinbar. Und der Kinderarzt, mal auf Christian Schellenberg zurück, mit dem es eben dann auch Videos vielleicht mal verlinken auf meiner Webseite oder auf meinem YouTube-Kanal, der hat gesagt, und er hat auch Tabellen mitgezeigt, der findet Kinder, die sind ganz knapp an diesen 2%. Also wirklich am Existenzminimum, weil sie eben komplett fehlernährt sind. Und er weist dann auch darauf hin, dass da was sich ändern muss. Gäbe ja Möglichkeiten. Ich habe da auch ein Buch drüber geschrieben, die Algenölrevolution. Da gibt es Möglichkeiten. Das Problem ist nur die Umsetzung, ja, das Verständnis. Weil eben wir immer noch nicht verstanden haben in unserer Gesellschaft, dass der Mensch auch nur ein Tier ist. Ja, und dass es wie bei Tieren auch bei Menschen eine artgerechte Haltung gibt. Es gibt bestimmte Dinge, die Natur benötigt, also die wir benötigen. Und das einfachste Beispiel, was ich da immer liefere, ist, es gibt einen Kaktus und es gibt einen Farn. Und wenn ich die beide als Zimmerpflanze in mein Zimmer stelle, dann darf ich das Farn eben nicht ans Fenster stellen, wo die Sonne drauf brutzelt. Und den Kaktus darf ich nicht in Schatten stellen, weil er da auch nicht sich wohlfühlt. Ich muss gucken, wo kommt die Pflanze her und was ist dann eben artgerecht für seine Haltung und oder ihre Haltung, die Pflanze. Und bei uns ist es eben genauso, wo kommen wir her?
Und wir müssen wieder menschlicher werden.
Wir müssen einfach wieder menschlicher werden. Wir müssen verstehen, dass der Mensch natürliche Bedürfnisse hat. Und wenn wir die befriedigen, dann sind wir gegen alles gewappnet. Gegen schädliche Mikroorganismen, genauso wie gegen schädliche Makroorganismen.
Na, da haben wir noch Hoffnung. Und jetzt abschließend, Herr Doktor, möchte ich Ihnen ein paar kurze Fragen stellen, Fragensätze bilden, die Sie bitte fertigstellen. Also Freiheit ist?
Freiheit ist mentale Freiheit.
Der Great Reset ist?
Eine große Gefahr.
Die Weltherrschaftsagenda der Globalisten ist?
Ja, das Schlimmste, was der Menschheit passieren kann.
Die Corona-Aufarbeitung ist?
Ja, absolut essentiell, damit es nicht nochmal passiert.
Ein Krieg in Europa ist?
Ja, hoffentlich undenkbar.
Das WEF ist?
Ja, eine Schmiede für Unheil in der Welt.
Die WHO ist?
Ja, eine ausführende Agentur dieser Kaderschmiede.
Das alternative WEF ist?
Ja, Hoffnung für uns alle.
Und auf eins ist?
Super.
Dankeschön. Danke für das Gespräch.
Danke Ihnen.